Ja, wir haben mir gerade hier einen Kaffee hingestellt und er ist sehr viel heißer als gedacht. Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Damschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffe. Zum Plausch über das Leben, die Arbeit und allem dazwischen und drumherum. Und dieses Mal, anlässlich, kann ich fast sagen, des besonderen Tages, ne? Wir feiern das Ende eines alten Jahres und bereiten uns vor auf das nächste Jahr, denn diese Folge hier erscheint tatsächlich am Sonntag, dem 31. Dezember 2023. Zu diesem Anlass habe ich mir gedacht, komm, wir bohren mal dieses Format hier ein bisschen auf, wir wagen mal was Abgefahrenes, wir wagen mal etwas, was so in dieser Form noch nie da gewesen war. Und deswegen, zum ersten Mal in der langjährigen Geschichte dieses Formats, habe ich nicht einen Gast, nicht vier Gäste, nicht drei Gäste, nicht zwölf, sondern zwei. Ja, es sind zwei Gäste. Ich freue mich sehr. Wir werden also zu dritt sein. Zum allerersten Mal. Und zwar darf ich begrüßen, zum einen, das ist auch die Person, die als erstes in diesem Gespräch dann zu hören sein wird, Lenz Kleiser, eigentlich Lorenz Kleiser, aber alle nennen ihn Lenz, Tech-Lead, Game Designer bei Upsi Daisies, einem Schweizer Entwicklerteam, und Floris Demand, Sound-Spezialist, ebenfalls bei Upsi Daisies. Und jetzt werdet ihr euch fragen, okay, das klingt schon mal sympathisch, aber was, wer, wie ist denn Upsi Daisies und warum hat er ausgerechnet zwei Leute eingeladen? Das kann ich euch sagen. Upsi Daisies, ne? Wie gesagt, ein kleines Entwicklerstudio aus der Schweiz. Es gibt noch eine dritte Person, Lea Kokos, die allerdings nicht Teil dieser Runde hier sein wird. Diese drei entwickeln aktuell ein Spiel namens Tom the Post Girl. Und das ist ein Spiel, ich bin zufällig drüber gestolpert, das ist noch nicht erschienen, das ist noch mitten in der Entwicklungsphase, aber es hat mich sofort begeistert. Zum einen wegen der Spielidee, auf dem Papier klingt es erstmal ganz einfach, es ist ein Adventure, ein Adventure, in dem wir die Protagonistin, Tom the Post Girl, steuern durch eine idyllische Stadt- und Dorflandschaft und sie muss Pakete ausliefern. Und das Besondere ist, wenn sie bei ihren Kunden, Kundin ankommt, hat sie die Möglichkeit, ne, das Paket abzugeben wie geplant, oder sie stibitzt einmal durchs Fenster. Sie hat die Möglichkeit, bei jedem der Menschen, die sie beliefert, einmal durchs Fenster einzugucken und zu schauen, wie wohnen die denn eigentlich, ne? Was passiert denn eigentlich in deren vier Wände? Und was sie dann dort sieht, und das ist dieser besondere Twist dieses Spiels, ist oft verstörend, seltsam, komisch, schwarzhumorig, seltsam anzusehen, bizarr. Das sind alles Worte, die zutreffen. Das finde ich schon mal hochinteressant. Also im Grunde ein voyeuristisches Spiel, ein voyeuristisches Adventure, das ist ein zweiter großer Grund, warum ich mich direkt da voller Begeisterung auf die Screenshots gestürzt habe, der Look. Es ist handgezeichnet allesamt in einem ganz besonderen farbarmen Look, der erinnert in seiner Architektur, in seiner Geometrie, in seinen Proportionen an so Fiebertraum. Architektur, möchte ich fast sagen, ganz seltsame Formen, Linien und Strukturen, die man in diesem Spiel sehen kann. Und diese Kombination aus dieser wirklich, finde ich, ungewöhnlichen Spielidee und dem besonderen Look hat mich dazu bewogen zu sagen, ich möchte mit den Menschen sprechen, die dafür verantwortlich sind. Und dann hatte ich überlegt, was für ein Format finde ich dafür eigentlich, um über dieses Spiel zu sprechen. Und dann habe ich mir im Hinblick auf den Kalender gedacht, Mensch, die Folge wird wahrscheinlich am 31. erscheinen, ein besonderer Tag. Wann, wenn nicht dort, wage ich einfach mal ein kleines Experiment und lade einfach zwei der drei aus dem Entwicklerteam ein, um mit ihnen zu sprechen, nicht nur über ihre jeweiligen Wege in die Spielebranche, sondern auch über ihre Arbeit an dem Spiel, wie all das eigentlich entstanden ist und was noch so daran geplant und gemacht wird, bis es dann tatsächlich erscheint. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieses kleine Experiment. Ich hatte einen großen Spaß damit, stellt natürlich besondere Herausforderungen an sowohl mich als auch an die Hörerinnen und Hörer da draußen, ne, dem Gespräch zu folgen. Aber ich fand die Runde so nett und habe das so sehr genossen. Ich bin da sehr zufrieden mit und bin auch gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Das wird sicherlich nicht allein schon aus planerischen Gründen hier die Regel werden in diesem Format, aber nur ab und zu, wenn sie es anbietet, einmal mal das Triumvirat aufmachen, zu dritt vorm Mikrofon sitzen, finde ich eigentlich ganz schön. Jawohl. Ich glaube, mehr muss ich nicht mehr sagen. Wie gesagt, Tom the Post Girl, man kann es auch schon wishlisten. Ich empfehle es euch von Herzen. Das sieht alles sehr, sehr, sehr interessant aus. Und ich freue mich sehr, dass ich hier die Gelegenheit hatte, mal ein Schlaglicht zu werfen auf eines dieser Spiele, von dem ich glaube, Mensch, ich glaube, das wird wirklich, also mindestens interessant. Ob es gut wird, weiß man natürlich jetzt noch nicht. Aber es ist mindestens interessant, weil es so viele Dinge neu macht und neu ausprobiert. Ich bin begierig drauf. Und begierig war ich auch auf dieses Gespräch. Wir fangen jetzt direkt an. Hier bin ich mit zwei Mitgliedern von dem Entwicklerteam Upsi Daisies. Noch einmal, zuerst ist zu hören Lenz Kleiser, Game Designer, und dann Floris Demand, Experte für Sound. Ist denn das eigentlich eine ungewohnte Situation für euch? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, weil zum einen, ich gestehe es direkt mit aller Offenheit und Ehrlichkeit, die ich hier besitze. Ich habe bis zu diesem Spiel, über das ich zufällig gestolpert bin, noch nie was von euch gehört. Zum anderen, und das ist schade genug, zum anderen ist das Spiel eben so interessant, dass ich mir vorstellen kann, der Kalender ist voll. Wie ist es denn jetzt tatsächlich bei euch?
Das ist lustigerweise, bei Lea ist der Kalender recht voll, ja. Also jetzt auch mit Gesprächen und so, aber ganz generell haben wir ziemlich wenig Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit momentan. Mhm. Und es ist jetzt auch mein persönlich erstes Interview ganz generell in der Spielewelt.
Oh,
ich glaube, bei Floris ist
auch,
das, das Gleiche, weil wir sind auch, also ich bin frischer Absolvent, sage ich jetzt mal. Und auch gar noch so, nicht so lange in der Branche drin. Und auch von unserem Studio ist das jetzt das erste Projekt. Dementsprechend, ja, ist es, glaube ich, klar, dass du noch nichts davon gehört hast. Genau, aber natürlich sind wir umso froher, hast du uns gefunden und bietest uns eine Plattform, dass wir darüber sprechen können.
Yes. Sehr cool.
Ich bin da auch sehr angetan. Ich freue mich, ich gebe es ja direkt nochmal zurück, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt. Also ich bin schon ganz gespannt. Ich habe auch ganz viele Fragen hier auf meinen dicken Zettel geschrieben. Aber vielleicht, ich fange mal noch bei was ganz anderem an, was mich ohnehin auch interessiert, weil wir nehmen jetzt gerade auf, mitten in der Vorweihnachtszeit. Und die ist in meinem Leben und in meinem Job ist die wahrscheinlich die stressigste Zeit des Jahres. Also viel so Vorproduktion, viel noch die letzten Menschen erreichen, bevor sie selber in die Weihnachtsfeiertage abhauen. Wie ist es denn bei euch eigentlich? Ist die Vorweihnachtszeit so eine Zeit, wo ihr sagt, naja, ne, die Leute fahren jetzt alle nach Hause, wir müssen jetzt hier nicht mehr jeden Tag 8 Stunden im Studio rumsitzen und irgendwie was machen? Oder im Gegenteil, habt ihr jetzt die Ruhe? Wie ist das so? Ich fange einfach mal bei Lenz an. Lenz, wie ist denn dein Eindruck von der Vorweihnachtszeit gerade? Wie ist es für dich?
Also auf einer persönlichen Ebene, nicht beruflich, schon stressig. Ja. Aber ich denke so, gerade jetzt mit diesem Projekt sind wir in einer Phase, wo wir nochmal über das Konzept gehen und nochmal so ein bisschen grober nachdenken, wohin eigentlich die Reise gehen soll und wie das schlussendliche Spiel aussehen und sich anfühlen soll. Deswegen haben wir eigentlich eine relativ stressfreie Vorweihnachtszeit. Mhm. Wir sind alle gemütlich zu Hause und telefonieren ein bisschen miteinander und probieren Sachen aus, die wir schon lange mal ausprobieren wollten. Also Floß und ich sind zum Beispiel heute Morgen auch während 3 Stunden in einem Call gesessen und haben ganz gemütlich gewisse FMOD-Audio-Sachen angeschaut, die wir schon lange mal besprechen wollten. Und wir haben uns jetzt die Zeit genommen, weil wir eben in der Projektphase sind, wo wir die Möglichkeit haben, so ein bisschen langsamer und so ein bisschen genauer nochmal über Sachen nachzudenken. Das war eigentlich ganz, ganz entspannt und ganz schön.
Ja.
Floris, wie ist es bei dir?
Also so rein vom Game-Entwicklung schließe ich mich da an. Das ist gerade eine super Zeit, um einfach so kleine Details durchzugehen, kleine Probleme zu lösen, die jetzt nicht super wichtig sind, aber doch gemacht werden müssen. Dafür ist es gerade super.
Das Teegeräusch wahrscheinlich.
Nee, das war mein Mikrofon, das ich wieder angestellt habe, weil ich einen Schluck Tee getrunken habe, aber dementsprechend lasse ich das dann.
Da werde ich mir in der Nachproduktion, wenn ich mir ein lustiges Geräusch überlegen, das lege ich auf die Stirn drauf. Ich weiß jetzt noch nicht, was es sein wird, aber alle werden es mitbekommen.
Vielleicht machen wir im Laufe vom Podcast ja noch ein schönes Geräusch.
Ja, mal gucken.
Ja, und auf privater Ebene ist es eigentlich relativ entspannt für mich, weil es ist nicht so, dass wir in der riesigen Familie Weihnachten feiern, sondern ich bin da eher mit meinen Eltern immer mit dem Bruder unterwegs und deswegen ist es relativ entspannt. Muss man jetzt nicht 50.000 Geschenke vorbereiten.
Ja.
Genau.
Ich ich habe auf der Webseite von euch mal ein bisschen rumgeguckt, die übrigens fantastisch aussieht. Kleines Lob mal an der Seite. Von euch, den Upsi-Daisies. Und habe da bei der Selbstbeschreibung was gefunden, was ich sehr schön finde. Und zwar beschreibt ihr euch selbst, ich übersetze es einfach mal vom Englischen etwa ins Deutsche, 3 abnormal lang befreundete Menschen machen gemeinsam coole Spiele. Das ist ja so nett. Ich finde das so nett, finde das so sympathisch. Ich muss mal das direkt als Aufhänger nehmen. Wie habt ihr euch, also ihr beiden und Lea, die ja auch noch Teil des Teams ist, eigentlich kennengelernt? Was ist eure Geschichte?
Möchtest du anfangen, Lenz?
Kann ich gerne machen. Also Lea hat in Zürich Game Design studiert. Und das habe ich auch. Ich war ein Jahr unter ihr und sie hat sozusagen dieses Projekt Tom the Post Girl als Bachelor-Abschlussarbeit angefangen. Und ich habe dann schon in dieser Zeit sie natürlich gekannt, weil wir zusammen im gleichen Atelier, also das ist das Schöne an der ZHDK in Zürich, du hast eigentlich alle Studenten und Studentinnen zusammen in einem Raum.
Wow.
Und man tauscht sich da aus und ich habe da auch schon ihr ein bisschen geholfen bei den technischen Fragen, die sie hatte und ihr Spiel getestet und dann, als das Spiel dann abgeschlossen worden ist, waren eigentlich alle ganz angetan von der Idee und von dem Spiel und ich fand es auch super faszinierend, wohin die Reise gehen wird. Und sie hat mich dann plump gefragt, ob ich ihr bei dem technischen, also bei dem ganzen Programmieren, ob ich ihr da aushelfen würde und gerne mit ihr zusammenarbeite. Und das habe ich dann offensichtlich bejaht und das war jetzt über ein Jahr her.
Schon länger, ja.
Genau. Ja, sehr lange.
Ja. Wow.
Ich kann Floris selber.
Ich bin ja Sounddesigner und studiere an der ZHDK auch, also immer noch im Master Sounddesign. Und ich habe eigentlich den Lenz zuerst kennengelernt in einem Kurs, den wir zusammen gemacht haben, also ein offener Kurs, wo eigentlich jeder von der Hochschule hingehen konnte. Und habe dort aktiv nach einem Game Designer gesucht. Und wie das Schicksal so war, habe ich halt den Lenz kennengelernt. Und seitdem haben wir schon einige Projekte zusammen gemacht und es hat sich dann irgendwie mein Name rumgesprochen und dann wurde ich auch bei dem Projekt dazu gerufen. Und seitdem bin ich da dabei. Genau.
Also vielleicht lustige Side Story. Also ich glaube, das erste Mal, als wir uns zu dritt getroffen haben, war so ein bisschen sehr informeller Austausch am See. Wir waren Volleyball spielen und ich glaube, Floris und Lea haben sich auf Anhieb so gut verstanden, wie ich mich mit Floris und mit Lea auch. Und ich denke, es ist mehr so aus einer Freundschaft entstanden, dass wir uns alle einfach zu dritt, wir hatten eine wahnsinnig gute Zeit. Wir waren jetzt gestern zum Beispiel auch Floris' Geburtstag feiern.
Ja.
Oh, alles Gute nachträglich, hallo.
Zusammen essen. Und das war einfach wahnsinnig schön, wie wir durch die Gassen laufen und uns einfach zum Affen machen. Und ich denke, unsere Teambeschreibung, um da nochmal das Segway zurückzuführen, kommt genau aus diesem Gedanken, dass wir einfach zusammen sehr gerne Zeit verbringen und uns wahnsinnig gut verstehen. Und dann entstehen ganz viele magische, witzige Momente, die wir dann natürlich auch probieren, in unser Spiel mit einzufließen. Und da alle von unserer Comedian-Richtung und von unserer Berufung her dazu beitragen.
Und das lange Freunde bezieht sich darauf, dass wir alle relativ groß sind.
Weißt du? Klassischer Übersetzungsfehler meiner Seite. So passiert das nämlich ohne Kontext übersetzt. Sehr gut. Sehr gut. Also, darf ich mal fragen? Wie groß seid ihr denn?
Ich bin 1,92 Meter, also schon relativ groß.
Ja.
Ich bin etwa 1,85.
Und Lea?
Ungefähr 1,80, glaube ich.
Okay, krass. Also ich bin 1,90 Meter. Wenn ihr noch einen Praktikanten brauchen würdet. Eines Tages, ich könnte mich dazustellen, ihr müsstet wegen mir nicht die Webseitenbeschreibung ändern. Ach, das ist perfekt, ja lustig.
Das ist auch lustig. Das Einstellungskriterium in Zukunft. Ja.
Deswegen auf Volleyball, jetzt ergibt das alles Sinn. Das kommt alles zusammen. Mein Gott, alles klar. Wir kommen gleich nochmal zu diesem Punkt zurück, an dem dann dieses Spiel, beziehungsweise erstmal ihr drei beieinander im Leben aufgetaucht seid und dann gesagt habt, so, wir verfolgen mal diese Idee weiter. Vorher würde mich bei euch beiden jeweils interessieren, wie klar war euch eigentlich, dass ihr irgendwann mal in dieser Branche landen werdet? Also ich habe hier in diesen vielen Folgen, die ja mittlerweile schon erschienen und aufgenommen wurden, ganz unterschiedlichste Geschichten gehört, aber ich glaube, eine aus dem Bauch heraus, die besonders oft mir erzählt wurde von Menschen, die Spiele entwickeln, an welcher Position auch immer, dass sie gesagt haben, die wollten das eigentlich schon immer machen, aber haben erst sehr spät erfahren, dass das überhaupt geht, dass man überhaupt sowas studieren und dann auch wirklich lernen kann. Wie war denn euer Weg in diese, also in dieses Studium tatsächlich hinein? War das immer dieser große Traum gewesen oder seid ihr da rein gestolpert? Ich fange mal bei Floris dieses Mal an.
Ja, also über viele, viele kleine Abzweigungen und Irrwege, würde ich sagen. Also ich bin ja eigentlich Musiker, habe im Bachelor Musikdesign studiert, also Komposition und Musikproduktion, so kann man so ein bisschen beschreiben. Und bin eigentlich sozusagen der Musik eigentlich immer hinterher gejagt. Und der Irrweg passierte gegen Ende vom Bachelor, habe ich ein Praktikum bei Mercedes-Benz gemacht. Und dort habe ich Sounddesign gemacht für die Elektroautos. Also heutzutage passiert ja im Auto und außerhalb so viel Firlefanz auf der Soundebene. Also viel coole Sachen und die sind halt alle sehr interaktiv gestaltet, je nach Fahrsituation und so. Genau, und da habe ich dann auch mein Bachelor gemacht, also war insgesamt ein Jahr dort. Und da habe ich mich ein bisschen so verknallt in das ganze Interaktive, die Geschichte. Also vorher habe ich habe ich ein paar Filme gemacht und viel komponiert und war eigentlich gar nicht so krass im Sounddesign drin. Und gegen Ende von meinem Bachelor, wie gesagt, habe ich mich mehr in diese Sounddesign-Richtung interessiert und vor allem eben für das interaktive Sounddesign. Und da ist man in der Spielewelt natürlich richtig, wenn man es interaktiv haben möchte. Und dann bin ich genau deswegen auch nach Zürich gegangen, weil dort es eben den Master Sounddesign gibt und die Game Designer gleichzeitig. Also es gibt nicht so viele Unis, wo du Game Design und Sounddesign gleichzeitig hast. Und da es ist eben eine super Möglichkeit, dort sich einfach sofort zu connecten und an Spielen während dem Studium direkt zu arbeiten. So, das ist meine Kurzfassung.
Ich habe zwei Fragen dazu, eine kurze und nochmal eine mittellange. Die kurze ist, in welchem Automodell kann man dich hören? Ist das eine Info, also, die du rausgeben darfst? Oder ist das?
Nee, die Autos sind schon draußen, das ist schon länger her. Ich war, glaube ich, 2020, das bin ich, glaube ich, dort gewesen, ich weiß es gar nicht mehr.
Kannst du mal ein Auto nennen?
Das ist der EQS. Ist die elektrische S-Klasse, der ist schon länger draußen, da kann man mich jetzt nicht per se hören, also das sind viele, viele Kollegen und viele Kollegen, ich habe da meinen kleinen Beitrag geleistet, die größere Arbeit ist eigentlich in die Bachelorarbeit geflossen, die aber halt intern geblieben ist, genau, da kann ich jetzt nicht so viel drüber sagen, leider.
Spannend, aber, sehr spannend. Genau, ja. Und die mittellange ist, was mich noch interessieren würde, gerade mit diesem Schwerpunkt bei Sound und Musik und all dem, warum eigentlich? Du hast schon gesagt, Musik immer nachgelaufen, aber also was ist es, dass du sagst so, ich höre nicht nur, ne, wie viele Menschen gerne Musik und mache vielleicht auch Musik, sondern ich studiere das jetzt. Ich möchte das direkt, weißt du, full on, ich gehe da jetzt rein. Was ist es?
Boah, ganz schwierige Frage. Es ist, wenn man was selber erschafft und plötzlich merkt, dass es irgendwie funktioniert, das ist halt so ein bisschen Monkey Brain, ja, dann wird dem Dopamin ausgeschüttet und du findest es halt einfach super geil. und man jagt eigentlich diesen Momenten hinterher, wo man wieder diesen Moment hat und plötzlich merkt, oh wow, das funktioniert wirklich, was ich gemacht habe. Und was ich wirklich mehr und mehr zu schätzen weiß, ist wirklich die kooperative Arbeit, also weniger alleine zu schaffen und sagen, ich mache jetzt eine Komposition und dann cool ist und dann diese Momente mit einem Team zu erschaffen, und da ist es in der Spielentwicklung halt eine super Möglichkeit dafür. Und man hat halt tausende von Problemchen immer wieder, die auftreten, und das macht einfach Spaß, diese Probleme gemeinsam zu lösen, auf einer kreativen sowie auf einer technischen Ebene, und deswegen gefällt mir das einfach sehr.
Spannend, das führt auch wunderbar zu Lenz rüber, weil Probleme lösen, ne? Du bist ja, wenn ich das so richtig mir aufgeschrieben habe, vor allem ein Profi und Experte, was so die Technik angeht, die technische Seite, ne? Ich habe auf der Webseite gesehen, angegeben als Tech-Lead. Wie sah es bei dir aus? Wie kamst du denn in diese Welt rein, in dieses Studium?
Das ist ein bisschen, ja, wie soll ich das beschreiben? Also ich habe das erste Mal mit Game Design wirklich Kontakt bekommen in meiner Matura-Arbeit. Also ich habe im Gymnasium mir überlegt, was möchte ich denn so machen als meine Abschlussarbeit, und habe da auch schon ein bisschen vorausgeschaut, wo möchte ich dann vielleicht später mal studieren. Und ich habe mich in diesem Zeitpunkt, war ich mir schon ziemlich sicher, dass es entweder Game Design wird oder Informatik, weil ich einfach schon seit klein auf eben gerne diese Probleme löse, die Floris angesprochen hat. Also ich bin ein kleiner Denker, Ich zerbreche mir gerne den Kopf über abstrakte Zusammenhänge und tüftel da gerne eigentlich selber an einem Problem rum. Ich habe früher auch mit meinem Bruder ganz viele Videos gedreht. Also wir haben dann immer unser Handy genommen und haben da rausgegangen, haben irgendwelche wilden Sachen gefilmt und diese dann zusammengeschnitten. Das heißt, ich bin eigentlich auch schon sehr früh mit diesem kreativen Gestalten und dem Erschaffungsprozess eines kreativen Produktes in Berührung gekommen. Und das hat mich auch immer sehr erfüllt. Wie das bei Floris ja auch der Fall ist. Und dann habe ich mich eben dafür entschieden, in meiner Abschlussarbeit damals das erste Game zu machen und habe dann auch so ein bisschen in der Schule herumgefragt, ob sich Leute auskennen und habe dann auch einige Leute aus der Industrie schon kennenlernen dürfen. Also Philomena Schwab wird ja wahrscheinlich ein Begriff sein.
Ja, die war ja auch schon ein paar Mal zu Gast, ja.
Ach, sehr schön, genau. Also ich hab dann Studios angeschrieben und habe gesagt, hey, irgendwie kann mir mal jemand zeigen, wie das geht oder mal ein bisschen Einblick geben, weil ich wollte auch schon schauen, wie dann das Leben nach dem Studium oder in der Industrie aussieht. Und sie haben mich dann ganz forsch einfach eingeladen, mal mit ihnen zusammen zu essen, zu Mittag. Mhm. Und dann habe ich eigentlich ziemlich früh schon auch in Dynamiken eines Studios sehen können. Oh. Also eben, dass da alle Leute zusammen am Mittagstisch sitzen. Es sind alles junge Leute, alles kreative Leute aus den unterschiedlichen Richtungen. Und ich sah diese Kollaboration und diesen Umgang, der einfach mega kollegial ist in der Branche. Und ich fand das eigentlich für mich vor allem das Wichtigste. Also, dass ich kreativ arbeiten kann, dass ich selbstständig arbeiten kann, aber dass ich eben auch, wie Floris schon gesagt hat, im Team arbeiten kann, wo jeder seine Spezialität hat. Und dann kann man sich zusammen austauschen und sagen, ah, cool, du hast diese Idee und ah ja, mach du doch das so und ich kümmere mich um diesen Teil und dann machen wir alle für uns in unseren Zimmern diese Teile und fügen das nachher zusammen und sehen dann, wie synergetisch das Ganze irgendwie sich entspricht und wie cool das ist, dass die andere Person jetzt das machen konnte, das man selber gar nicht kann. Und ich denke, das sind so ein bisschen die Gefühle, die mich auch dazu nachher getrieben haben, Game Design zu studieren und das jetzt als Karriere versuchen zu verfolgen. Genau. Mhm. Mhm.
Genau. Jetzt können wir von hier aus wieder springen zu diesem, ich sage mal, schicksalshaften Moment, der euch zusammengeführt hat. Weil was ich mich frage ist, okay, jetzt kommen hier drei Leute zusammen an unterschiedlichen Punkten ihres Studiums, auch bisher mit unterschiedlichen Projekten und vor allem auch unterschiedlichen Schwerpunkten, wo sie so in ihrem Studium sich bewegen. Und jetzt kommen sie zusammen und sehen, oh, einer von uns oder eine von uns vielmehr hat diese super spannende Bachelorarbeit und wo hat dieser Sprung stattgefunden von, oh, super spannendes Projekt, Lea, zu, hey, lass uns ein Studio gründen und wir machen daraus ein richtiges Spiel. Das würde ich mal gerne verstehen. Also, wie kam denn das jetzt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ist Fun Fact noch dazu, bevor Lea mit ihrer Bachelorarbeit angefangen hat, wollte sie eigentlich gar nicht Game Design weitermachen.
Ach,
weil
Quatsch.
Sie irgendwie das ganze Studium und diese ganze Game-Welt und Szene und Projekte, das hat sie alles irgendwie nicht so motiviert. Es war auch Corona zu dieser Zeit, muss man vielleicht dazu sagen. Und sie hat dann eigentlich erst durch ihre Bachelorarbeit und durch das, dass sie ganz selber auf ein ganz, blöde gesagt, ein dummes Spiel mit einem Konzept, das völlig komisch und weird ist, dass sie das einfach umsetzen konnte und das hat sie eigentlich dann dazu motiviert, eben auch in der Industrie zu bleiben und das war so ein bisschen ihr Funken, der sie wieder dazu getrieben hat, Game Design eigentlich als Kunstform zu mögen. Und ich glaube, das war dann auch der Funke, als ihr das dann aufgefallen ist, so hey, irgendwie mir macht das mega Spaß, eben selber so ein Projekt zu machen, das man dann auch Leuten geben kann und es ist eine wahnsinnig dumme Idee und es ist dummer Humor, es ist schwarzer Humor, aber die Leute feiern das irgendwie. Ich denke, das war so ein bisschen ihre Realisation, dass sie dann gesagt hat, hey, ich habe mega Spaß, das zu machen. Und ich würde das eigentlich gerne auch anderen Leuten zeigen können in einer finalen Form, dass die dann auch Spaß haben, hoffentlich, wenn sie spielen. Und das war dann so ein bisschen die Geburtsstunde dieser Idee, nehme ich jetzt mal stark an.
weiß nicht, hat Floris noch eine Perspektive drauf, die das Ganze noch ergänzt, oder sagst du, nö, exakt 1:1?
Also für mich war es ein bisschen anders, weil ich wurde gegen Ende von der Bachelorarbeit einfach kurzfristig dazugeholt, weil sie noch Sound brauchte, so wie es halt öfter mal ist. Es ist auch gar kein Problem, aber so war es einfach, und deswegen habe ich einfach nicht von Anfang an gecheckt, was für ein Potenzial da ist. Für mich war es erst so eine Aufgabe. Ich musste in 2 Wochen jetzt Sound dafür machen. Und hab da durchgehasselt und hab dann erst später gemerkt, wie unique es eigentlich ist. Was für eine Kraft in dieser Story und in dem Charakter und dem schwarzen Humor von dem Spiel liegt. Und muss aber bis auch sagen, bis heute vertraue ich ein bisschen auf die beiden, weil sie sich einfach in dem Genre beziehungsweise in der Spielewelt einfach viel besser auskennen als ich. Ja. Den richtigen Weg einzuschlagen, und wenn die beiden meinen, das Spiel hat ultra Potenzial, dann vertraue ich den beiden einfach und bin froh, dass ich ein Teil davon sein kann.
Wann
vielleicht kann ich da nochmal kurz anhängen. Gerne. Und zwar, ich glaube, es ist eben nicht nur unser Gefühl, dass wir gemeint haben, hey, wir finden das mega cool, sondern wir haben natürlich auch von den betreuenden Dozenten und Dozentinnen und von den Playtestern, die dieses Spiel gespielt haben, eine gute Resonanz bekommen. Ja, und ich denke, das war dann natürlich der zweite Motivator, dass wenn Leute dir sagen, hey, es ist mega cool und wir feiern das total, dieses Konzept, das ist ja mega innovativ und so, dann ist man natürlich auch bekräftigt in einem gewissen Maße.
Wir waren ja auch ein paar Mal an irgendwelchen Conventions in Basel, in Zürich, und da ist es auch immer wieder schön zu sehen, wie das wirklich Leute lachen, also diesem schwarzen Humor teilen und nicht einfach irgendwie nur abgeschreckt sind. Das sind einfach sehr schöne Momente immer wieder. Und dann fühlt man sich natürlich auch bestätigt. Klar.
Hattet ihr denn beide eigentlich ganz andere Pläne für die Zeit nach dem Studium? Also, dass ihr eigentlich da hingegangen seid und gesagt habt, so alles klar, ich habe schon eine grobe Ahnung, wo ich danach, ne, bewerben hier und dort. Ich möchte vielleicht selber was Eigenes gründen, keine Ahnung. Und dass das so ein bisschen, ich sag mal, auf die schönste Art und Weise in die Quere kam? Oder wart ihr da noch im Grunde planlos? Wie war das denn für euch in diesem Moment? Ich fange mal wieder bei Lenz an.
Ja, also bei mir war das im zweiten Jahr, als mich Lea gefragt hat, weil sie ja eben ein Jahr vor mir sozusagen abgeschlossen hat. Das heißt, ich war mir noch nicht ganz sicher, sowieso nicht, weil ich noch ein Jahr studiert habe. Und wusste aber auch, hey, in Zürich ist es wahnsinnig schwierig, eine Stelle zu bekommen als in der Games-Branche.
Schweiz,
weil es
generell,
halt einfach,
ne? Entschuldige, ich wollte...
Genau. Ja, Schweiz generell ist wahnsinnig teuer, und wir haben zwar Studios, aber die sind nicht wahnsinnig groß, weil eben das Wachsen ist sehr schwierig, und wir haben auch vom Staat haben wir gewisse Unterstützung, aber wir haben nicht diese Unterstützung, die wir bräuchten finanziell, um eben ein Studio aufrechtzuerhalten oder um eben ein Studio auch gründen zu können. Also ich glaube, wenn man jetzt ein ganzes Projekt finanzieren möchte, nur vom Staat, dann kann man insgesamt, sind es glaube ich 80.000 Franken bekommen. Wenn man 100% 3 Leute anstellen will, ist das einfach, vielleicht sind das so 5-6 Monate. Und das reicht leider einfach nicht. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, eben ist unsere Szene noch relativ bescheiden. Und deswegen war mir eigentlich schon klar, hey, ich werde vielleicht probieren, irgendwo eine Anstellung zu finden, aber werde sicher auch selber dazu beitragen wollen, eben unsere Szene zu diversifizieren. Ein eigenes Studio wäre natürlich schön, um da auch meinen Beitrag zu dieser wachsenden Szene und zum Schweiz als Standort für Game-Entwicklung auch beizutragen.
Mhm. Floris, wie war es bei dir?
Also bei mir steht es ja noch in den Wolken, weil ich ja noch studiere.
Ja.
Und mir ist durchaus bewusst, dass ich vielleicht nicht hier bleiben kann, weil in der Soundbranche ist es natürlich noch ein Ticken schwieriger, über Wasser zu bleiben. Und deswegen, also ist es bei mir noch in der Findungsphase. Jetzt kommt erstmal der Master, das wird noch die nähere Herausforderung, und danach, klar, muss ich mir dieselben Fragen stellen wie Lenz auch, aber logischerweise würde ich sehr, sehr gerne dran weiterarbeiten, beziehungsweise sogar hier bleiben können. Aber genau, das steht alles noch in den Wolken.
Wo sind wir eigentlich? Ich habe das, glaube ich, noch gar nicht gefragt. In welchem Jahr, wo ihr dann gesagt habt, so, wir verfolgen das jetzt auch wirklich in Form eines Studios weiter, dieses Spiel?
Das war ungefähr vor ein bisschen über einem Jahr. Ja. Also genau, also als Lea eigentlich abgeschlossen ja. hat, ja. ihr Bachelor. Das war eben Sommer letztes Jahr. Ja. Und das war eigentlich der Punkt, dass wir uns eben zusammen zu dritt zusammengeschlossen haben und ja, diskutiert haben, hey, das wäre doch was und wir probieren das jetzt aus.
Relativ jetzt bald, nachdem sie abgeschlossen hatte. Also war jetzt nicht, dass wir so extrem lange drüber nachdenken mussten, sondern genau, wir wussten, was wir wollen.
Jetzt muss ich mal kurz fragen, weil jetzt stand es ja schon mal kurz im Raum, da kann ich auch direkt nochmal nachfragen. Du hast ja gerade schon gesagt, Lenz, wegen der Finanzierung, das ist alles gar nicht so easy. Jetzt habt ihr ja doch ein Studio gegründet, ne, und arbeitet an diesem Spiel. Wie funktioniert das denn jetzt? Also wie finanziert ihr da allen denn all das? Mhm.
Wir sind alle nicht hundertprozentig an diesem Spiel am Arbeiten.
Ja.
Genau, das wäre vielleicht noch ein guter Punkt zu sagen. Eben Floris ist noch am Studieren, also sowieso nicht 100% da. Ich schaffe auch noch, ich arbeite noch bei einem anderen Game-Studio, bei einem größeren und kriege da eigentlich eben diese Kreuzfinanzierung und Lea genau das Gleiche. Also das ist in diesem Stadium nicht machbar. Also wir haben auch vom Staat Unterstützung bekommen. Und das ist wahnsinnig erwünscht und das brauchen wir auch ganz dringend, wenn wir an Events fahren wollen, wie zum Beispiel die Gamescom, weil das kostet dann auch schon mal ein paar tausend Euro und diese dann nicht noch aus eigener Tasche zu bezahlen, ist dann ziemlich gut. Und genau, wir machen das aber eigentlich alle umsonst momentan, weil wir eben mit unserem Nebenjob, sage ich jetzt mal, mit unserem Zweitjob unser Leben finanzieren können.
Sehr gut. Dann die offensichtliche Frage, wahrscheinlich die drängendste Frage dieses gesamten Gesprächs. Was hat es mit dem Namen auf sich? Also Oopsie Daisies, ich finde, das ist fantastisch aus zwei Gründen. Zum einen, er klingt einfach toll. Ich finde, der bleibt auch im Kopf. Und zum anderen, und das finde ich eigentlich so genial daran, er suggeriert so eine Art, wie sage ich das, eine gewisse Entspanntheit gegenüber, ne, den Fallstricken, über die man so fallen kann während der Spielentwicklung. Ich finde, wenn ihr euch jetzt mir persönlich vorstellen würdet und würdet sagen, hier, ne, wir sind von Oopsie Daisies, hätte direkt so ein Gefühl von, ach, guck mal, mega cool, super sympathisch, ne, die nehmen das so ein bisschen auf eine sehr gesunde Art und Weise etwas lockerer. Das sind alles so unterbewusste Eindrücke, die ich bekomme bei dem Namen, deswegen finde ich den so gut. Was hat es damit auf sich? Warum dieser Name?
Lenz?
Also ich denke, das geht ja so ein bisschen einher auch mit unserer Studiobeschreibung, dass wir, das eben genau wie du schon gesagt hast, was der Name suggeriert, für das stehen wir auch ein. Und das war Lea, to be honest, die auf diesen Namen gekommen ist. Und ich glaube, wir waren da auch gar nicht mit eingebunden, sondern Lea kam einfach hin und sagte, so, Oopsie Daisies, Idees. Und wir mussten dann damit leben. Wir sind natürlich alle
mega happy damit.
Sehr zufrieden. Mega happy. Ja, mega. aber ich weiß auch nicht ganz genau, wie das gekommen ist. Ich glaube, es ist schon eben dieses Gefühl von, Oopsie Daisies, wir nehmen es nicht so ernst.
Da ist aber viel Selbstironie im Namen drin, das gefällt mir eben sehr.
Genau, viel Selbstironie, aber auch Lea mag Daisies wahnsinnig gerne. Und wir haben auch intern, haben wir alle Daisy-Namen. Also ich bin zum Beispiel Hacker-Daisy.
Ach Quatsch.
Floris ist Jammer-Daisy und Lea ist Artsy-Daisy. Und das haben wir dann auch auf unseren Visitenkarten drauf und so. Und es ist einfach so ein lustiges Company-Branding. Ja. Irgendwie alles, das Gesamtpaket, das einfach eben genau nach dieser Lockerheit und nach dieser, hey, wir haben mega Spaß mit dem, was wir machen, Mentalität von sich gibt.
Aber sagt mal, bin ich jetzt doof oder bin ich jetzt der Einzige hier im Raum, der die Sache mit den Daisies nicht komplett versteht? Also, ich muss es kurz herleiten, was ich gerade in meinem Kopf denke. Also, Oopsie Daisy ist klar, ne? Das sagt man so, wenn was schiefgegangen ist, sagt man so Oopsie Daisy. Dann gibt es noch Daisy, das Wort im Englischen, das Gänseblümchen heißt. Und es gibt noch Daisy, Love Interest von Donald Duck. Und all die Informationen, die ich hier habe und offengelegt habe, helfen mir nicht zu verstehen, warum ihr plötzlich Mist. Diese Nicknames habt. Also,
das ist natürlich das ein super Brand. Dann, ja.
Also warum?
Ja, also das ist eine sehr berechtigte und sehr gute Frage, die ich dir so jetzt gar nicht beantworten kann. Also Oopsie Daisies ist tatsächlich als Studioname zuerst entstanden.
Ja.
Und da war schon das Gänseblümchen als Logo. Wir haben auch als Logo drei Gänseblümchen. Das war dann schon festgelegt.
Ja.
Und wir haben dann eigentlich dieses Logo angeschaut, mit diesen drei Gänseblümchen und gesagt, ja, dieses Gänseblümchen, das bin ich. Ich bin nämlich Hacker Daisy. Und so sind dann irgendwie diese Namen auch entstanden. Aber mit Daisy von Donald Duck hat das genau, glaube ich, nichts
mit dem
zu tun.
Eher weniger.
genau, aber so Upsi Daisy ist eigentlich zuerst entstanden und dann haben wir eigentlich unsere Namen ein bisschen davon abgeleitet. Okay. Ich hoffe, das macht ein bisschen mehr Sinn.
Jetzt also komme ich der Sache näher.
Also dieses Upsi Daisy, okay, wir haben was falsch gemacht, aber nevermind, das ist schon, soll der Name schon suggerieren. Und wir sagen auch bis heute so, wenn wir irgendwas falsch machen oder so, sagen wir, ah ja, Upsi Daisy. Das ist so ein Kompliment-Motto so ein bisschen, ja.
Ah, sehr schön. Okay, jetzt haben wir das geklärt, jetzt können wir mal zu diesem Spiel kommen. Tom the Postgirl, ich finde es ja hochfaszinierend, wirklich, ich finde es hochfaszinierend. Ich versuche es mal kurz mit einem Satz zu beschreiben und dann frage ich nochmal konkret bei euch nach. Also im Grunde geht's um eine Postbotin, die liefert Pakete aus, in eigentlich einem dörflichen Idyll. Und dann aber, während des Paketauslieferns, bekommt sie immer wieder die Gelegenheit, bei den Menschen, wo sie die Pakete hinliefern, ins Privateste des Privaten reinzuluschern, durchs Fenster, ins Wohnzimmer oder wohin auch immer. Und im Grunde ist das Spiel. Jetzt gebe ich erstmal an euch die Gelegenheit, mir eine Blutgrätsche von Zürich bis nach Norddeutschland anzubieten. Habe ich da was falsch gesagt? Das ist erstmal in der Essenz richtig, oder?
Ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Pitch.
Würde ich auch sagen.
Auf Deutsch, das heißt, ja. Das ist, ja.
Ja, sehr gut. Könnt ihr mir mal erklären, zumindest in der aktuellen Konzeptphase, ihr habt ja auch schon angedeutet, ne, ihr denkt auch noch über einige Aspekte des Spiels nach, da ist noch viel im Fluss, aber so wie es aktuell aussieht, wie funktioniert so ein klassischer Gameplay-Loop? Ich frage, damit sie auch die Leute das vorstellen können, diese klassische Frage von, was macht man da eigentlich wirklich? Könnt ihr das mal so ein bisschen nacherzählen? Wer von euch beiden möchte?
Ich zufere es.
Ich glaube, Lenz ist in der Situation besser. Ich will ja nicht.
Ja, ich als Game Designer muss den Game Loop erklären. Also wir sagen immer, wenn wir das Spiel erklären, es funktioniert sehr ähnlich wie ein Point and Click. Aber es ist nicht Point and Click, weil man läuft, also man klickt nicht rum, sondern man läuft mit WASD. Und deswegen nennen wir es auch ein Walk and Stalk. Mhm. Wie du schon richtig beschrieben hast, bin ich als Postbotin unterwegs und ich komme an ein Haus heran und habe eigentlich die Aufgabe, dieses Paket abzuliefern, bekomme dann aber als Spieler, Spielerin die Möglichkeit, in diesem Level herumzulaufen und eben, wie du auch schon gesagt hast, ins Wohnzimmer reinzuschauen oder ins Gartenhäuschen oder vielleicht in den See, und da kann ich mir so ein bisschen zusammendenken, was das für eine Person ist und was echt in dem Paket sein könnte. Und ich bekomme dann immer bei jedem Level die Gelegenheit und die Möglichkeit, entweder das Paket zu öffnen und den Gegenstand, der darin ist, auf irgendeine Weise zu nutzen. Oder ich bekomme die Möglichkeit, das Paket abzuliefern. Mhm. Und ich muss mich dann als Spieler entscheiden, hey, möchte ich das Paket abliefern oder möchte ich das lieber aufmachen und sehen, was da drin ist.
Das klingt jetzt alles so harmonisch, aber am Ende passiert immer so ein Haufen Chaos. Also,
ja. Genau. Also auch wenn ich das Paket abliefere, dann passiert Chaos. Es gibt eigentlich keine richtige Entscheidung. Und mit dem spielen wir natürlich auch.
Ja, das Spiel hat auch eine super makabere Note. Das ist so das, was ich jetzt auch noch nicht genannt habe bei der Zusammenfassung, weil das ist ja geradezu der Twist des Spiels. Also der ist insgesamt, also ist ein wunderschöner Stil, handgezeichnet. Ne? Es hat so die Architektur erinnert an so Fiebertraum-Architektur, super schräge Geometrien. Im Grunde darf kein einziger Gegenstand existieren, der in dieser Welt gezeigt wird. Und das macht das Ganze so faszinierend und eben auch nicht zurückschreckend vor drastischen Szenen. Da reicht schon, wenn man sich durch die Screenshots klickt, die bei der Steam-Seite gezeigt werden. Ja. Da sieht man, okay, wie soll ich das denn jetzt beschreiben, dass dieser Podcast vom Netz genommen wird. Also zwei junge Mädchen, die an der Wange zu verwachsen zu sein scheinen, die gemeinsam einen doppelten Besen schwingen, in einem blutdurchlachten Bad, eine Kettensäge liegt im Hintergrund und eine V-förmige Badewanne ebenfalls voller Blut. Also und die Badewanne hat Füßchen. Also es ist wirklich eine ganz besondere Stimmung. Lea ist jetzt nicht da. Aber ich frage jetzt euch mal, also wieso? Also was ist, also warum? Also das ist ja das Tolle an diesem Spiel. Es ist ja eine super ungewöhnliche Spielidee. Ohne Witz, ich glaube, sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen und gespielt. Kann an mir liegen, aber ich glaube, in dem Fall liegt es tatsächlich daran, weil die Idee super originell ist. Was hat es damit auf sich? Ich weiß nicht, Floris, wenn du anfangen möchtest oder wenn ihr beide, einfach nur, warum?
Also, das Warum kann ich gar nicht so gut beantworten, um ehrlich zu sein. Ja. Das ist viel in Leas Kopf tatsächlich. Ja. Aber ich finde gar nicht das Warum so interessant, sondern was für mich so interessant ist, ist, dass man so viel damit machen kann. Also ja. wenn man sich erstmal die Regeln gar nicht auferlegt, die es so oft gibt und einfach sagt, okay, unser Spiel kann sehr weird sein und sehr komisch und sehr schwarzer Humor haben und wenn wir es hinkriegen, mit einer Story und Game-Mechaniken das logisch aussehen zu lassen, dann können wir eigentlich machen, was wir wollen. Das finde ich persönlich sehr interessant, weil wir haben wirklich, aber das wird dann auch teilweise so ein Problem, wenn wir wirklich wenn wir ein neues Setting gestalten müssen, was wir zusammen machen, also wir haben, was möchte ich noch dazu sagen, wir haben nicht so feste Rollen, sondern machen sehr viel einfach zusammen, auch so Story schreiben und so. Aber wenn wir dann zusammensitzen, dann haben wir wirklich fast alle Möglichkeiten und da muss man sich wirklich, muss man schauen, wie man das überhaupt einengt, weil man ja fast eigentlich alles machen kann. Also ich finde es sehr befreiend, aber natürlich auch eine Challenge. Also das ist das, was ich dazu sagen kann. Warum es so ist, da muss man Lea nochmal einladen.
Wir können ja mal fix anrufen, ob da eine Möglichkeit besteht, uns den O-Ton kurz zu holen.
Also was ich dazu sagen kann, ist für mich ist das Warum, wie Florian es auch schon gesagt hat, ist eigentlich nebensächlich. Ich denke, es geht bei diesem Konzept eben genau darum, dass es ist so, was ist das für ein Konzept? Das ist mega weird, mega strange, habe ich ja noch nie gehört. Und ich denke, so soll es auch bei den Visuals und bei den Stories sein. Ja. Also ich finde es eben so ein cooles Projekt, weil es Konventionen bricht. Also wir spielen sehr fest mit Erwartungen der Spieler, der Spielerinnen. Ich meine, Tom, the Post Girl, hat schon eigentlich einen Widerspruch im Namen drin. Und mit dem spielen wir ganz stark. Also was erwartet man, das passiert und dann eben genau etwas ganz anderes, das passiert, das vielleicht auch so im realen Leben keinen Sinn macht oder halt einen Sinn macht, aber sehr unwahrscheinlich ist. Und das erzeugt dann eben dieser Humor, diesen Humor, den wir durch das Spiel ziehen. Also wir arbeiten halt sehr stark mit diesem, hey, du hast das Gefühl, XY passiert, aber eigentlich sieht es ganz anders aus. Aber es ist dann trotzdem noch blutig irgendwie. Das ist dann ein bisschen diese Twists, die wir eigentlich durch das ganze Spiel ziehen. Und wir haben auch, also Lea hat da ganz stark darauf geschaut, dass es eben in jedem Screen gibt es mega viel Story drin, wie die Leute ticken. Und wir überlegen uns dann eben, wie so ein Tagesablauf aussieht von so einem Farmer in diesem Dörfchen und was der dann alles für komische Sachen herumliegen hat oder komische Angewohnheiten hat, die wir dann überall andeuten, die das dann eben so speziell und so komisch auch machen. Aber wie Flo es auch schon gesagt hat, ich finde diese weirde Atmosphäre zu kreieren und eben irgendwie gewisse Boundaries zu dehnen und zu schauen, hey, was können wir alles machen, was ist alles noch okay, irgendwie da in diesem Gebiet sich zu bewegen, ist wahnsinnig spannend, weil wir halt auch keine andere Spiele kennen, die jetzt mega in diesem Bereich sich fortbewegen. Es gibt schon ein paar, aber es ist, das macht es natürlich dann auch, wie Floris schon gesagt hat, sehr schwierig zum Konzipieren, weil wir halt da einfach irgendwo sind, irgendwo ganz anders. Wir können irgendwie von der Game-Mechanik her, können wir gar nicht auf existierende Spiele zurückgreifen, sondern müssen uns ganz eigene Sachen überlegen, was dann das Spiel natürlich auch sehr, sehr neu macht. Aber natürlich auf der anderen Seite ist es dann mega schwierig, um da eine gute Balance zu bekommen, um das Spiel dann auch, dass man das dann auch spielen will und spielen kann und versteht, worum es geht.
Es gibt jetzt keine Formel irgendwie, es ist nicht der tausendste Platformer, wo man irgendwie sich ein paar Sachen abgucken kann von Mechaniken her, die gibt es eigentlich nicht. Wir müssen die Mechanik neu erfinden. Das ist natürlich eine Herausforderung, ja.
Eine Herausforderung ist auch, ich habe gelesen, dass in dem Spiel niemand sprechen soll. Es wird erzählt, entweder durch die Interaktion, ne, durch das, was man wirklich sieht auf dem Bildschirm und natürlich durch die Musik. Ich habe auch gesehen, der Original-Soundtrack steht hier auf der offiziellen Steam-Seite, ist von, und ich entschuldige mich jetzt schon, falls er zuhört, Aurelien Dabelle.
Ist das? Aurelien.
Oh.
Glaube ich.
Aurelien ist richtig. Aurelien.
Also ich nenne ihn seit jeher Aurelien, also ich glaube, es ist richtig.
Aurelien.
Und genau.
Ich würde es gerne einmal richtig sagen. Der Nachname Dabelion.
Ich habe seinen Nachnamen noch nicht so oft gesagt.
Sehr gut, ihr seid alle per Du. Ich weiß nicht, Lenz, kannst du helfen?
Ich würde mich jetzt auch, glaube ich, zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich den jetzt ganz aufspreche.
Okay, sehr gut. Ja, das ist das Problem. Ich habe das große Latinum, aber leider 0,0 Französisch. Es hilft mir hier alles gerade nicht. Ja, deswegen,
ich 7 Jahre Französisch und kannst trotzdem nicht. Also.
Boah, also Flores, das ist jetzt aber... Naja, jedenfalls, also ein Künstler, der den Original-Soundtrack gemacht hat, wo ich mich jetzt direkt frage, Flores, wo hast du denn dann mit deinen Soundfingern noch so im Detail mitgearbeitet? Was stammt denn, was man im hören kann in dem Spiel von dir?
Also alles, was kein musikalischer Content ist, ist von mir. Also die explodierende Schnecke, die Motorsäge, die Hunde, Hunde zerfleischt, Fußschritte, ja. Spoiler. irgendwelche Ambiences, also eigentlich alles, was nicht Musik ist.
Ja, ich hatte in der Vergangenheit hier auch schon ein paar Sounddesigner zu Gast und die haben mir immer erzählt, das fand ich ja immer so hochfaszinierend, von gigantischen Soundbibliotheken, die sie nicht nur benutzen, die es einfach da draußen im Internet gibt, sondern die sich auch selbst angelegt haben. Eine Bekannte, die hier auch mal zu Gast war, die hat dann erzählt, die ist im Urlaub immer mit so Aufnahmemikros unterwegs und dann hat sie in Hamburg hier, da stand sie am Hafen und dann sah sie, wie durch die Wellen ein Blecheimer immer wieder gegen die Kaimauer geknallt ist und das hat sie dann aufgenommen und sich total drüber gefreut. Wie ist denn das bei dir? Hast du auch so eine Bibliothek? Wie groß ist die? Keine Ahnung. Also wie sieht dein Arbeiten eigentlich aus?
Also ich habe eine große Bibliothek, also ich nehme, was ich kann, selber auf. Es gibt natürlich Sachen, die man nicht selber aufnehmen kann, weil es einfach das Budget nicht da ist oder man hat den Ort gerade nicht, wo das Sound stattfindet. Und deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, also ich ziehe ab und zu auch mal durch die Stadt oder durch die Natur und versuche ungewöhnliche Dinge beziehungsweise auch manchmal gewöhnliche Dinge aufzunehmen, weil es einfach schön ist, die selber zu haben. Die Sounds hat niemand anders, außer man selbst dann. Und je mehr man selber aufgenommene Sounds verwendet, desto mehr entsteht auch eine Konsistenz während des Spiels. Weil es gibt natürlich diese Sound-Libraries, aber da muss man sich eben vorstellen, dass es tausende von Leute zusammengestellt haben, alle mit verschiedenen Mikrofonen, alle bearbeiten den Sound ein bisschen und dann entsteht, kann es ein bisschen schwierig werden, Konsistenz zu erschaffen. Also dass das Klangbild konsistent ist. Also mein Arbeiten, wie gesagt, wenn ich Sound gestalten muss und weiß, ich kann dazu bestimmte Dinge aufnehmen, dann mache ich das primär immer. Bin natürlich viel am Rechner, logischerweise viel zu Hause. Dann habe ja mein kleines Studio mit Synthesizer und Mikrofon und hampel hier dann so ein bisschen rum und gucke, ob was Gutes rauskommt. Und viel natürlich entsteht auch in der technischen Umsetzung. Das finde ich eben auch das Schöne, im Lens zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit der ganzen technischen Einbettung ins Spiel. Und da hat man natürlich auch viel kreatives Potenzial. Also wenn man als Sounddesigner den technischen Einblick nicht hat und technisch nicht so viel mitentscheiden kann, dann geht einem auch viel kreativ durch die Lappen und Jetzt muss ich mal eine kurze Zwischenfrage stellen. Du hattest, glaube ich, Mathilde Hoffmann hier, ne?
Ja, genau, richtig. Genau. Sie war das mit dem Eimerchen.
Ja, ich dachte schon, weil du Hamburg gesagt hast. Grüße gehen raus an Mathilde. Sie hat auch im Bachelor studiert, wo ich studiert habe.
Paar Jahre da kommen sie alle zusammen.
Und
wunderbar.
Ich kenne sie auch persönlich. Ich habe sie diesen Sommer an der Gamescom getroffen und
toll.
War super schön. Nach einigen Jahren wieder.
Schön.
Genau.
Also. Das ist eine sehr liebe Person. Habe ich auf der Gamescom getroffen. Ganz netter Mensch. Ja. Und ihre Schwester macht ja auch so ein abgefahrenes Spiel. Die war hier auch schon mal zu Gast.
Die haben wir auch getroffen.
Quatsch, das ist ja super geil. Guck mal, könnt ihr einen großen Stuhlkreis machen. Ja, cool. Ich habe noch eine Nachfrage zu diesem Sounddesign. Und zwar, ich habe den Trailer gesehen von eurem Spiel. Und jetzt, ich finde das ja so faszinierend, wenn man mal näher drüber nachdenkt. Man sieht in diesem Trailer zum Beispiel, wie unsere Heldin vor einem Haus steht und im Inneren des Hauses scheint etwas, ich glaube es war Blut, gegen die Innenseite des Fensters zu spritzen. Und das gibt es klingt wie, ich habe das natürlich jetzt zum Glück noch nie erlebt, aber wie ich mir vorstelle, dass es klingt, wenn man so Blut explosiv gegen die Innenseite von der Scheibe.
My job is done, würde ich sagen, oder? Das war das Ziel.
Jetzt kommt die Frage, ist die Gefahr nicht gigantisch, einfach sich niemals entscheiden zu können, wie es klingen soll? Weil klar, es klingt jetzt wie Blut, das an die Scheibe knallt und es ist gelungen, weil mir es erstmal gar nicht aufgefallen ist, deswegen alles ist perfekt. Aber es gibt ja noch viele verschiedene Möglichkeiten, Blut klingen zu lassen, wie wenn es an die Fensterscheibe knallt. Also gehört zu deinem Job auch die Fähigkeit dazu, irgendwann zu sagen, so, Leute, das das passt jetzt so. Wir werden jetzt nicht nochmal drüber sprechen, wie Blut klingt, wenn es gegen die Innenscheibe knallt. Also ist das eine Fähigkeit, die man haben muss für diese Arbeit?
Ich glaube schon. Also ja. Man entwickelt halt über die Jahre, also ich mache jetzt schon seit über 10, 12 Jahren Musik und Sound mache ich auch schon sehr, sehr lange. Also mit Sound hat man sogar unmittelbar immer zu tun, wenn man Musik heutzutage macht. Und deswegen glaube ich, dass man da einfach so einen Instinkt entwickelt. Also ich vertraue dem einfach und wenn ich sage, okay, das klingt jetzt für mich gut, es fühlt sich gut an, dann lasse ich das jetzt einfach mal so und schick's den anderen und wenn die dann sagen, okay, das ist aber total scheiße, dann mache ich natürlich was anderes. Aber sonst würde man, wie du schon sagst, 1000 Variationen machen und würde sich nie für einen entscheiden können. Also man muss dann einfach in einem gewissen Punkt sagen, okay, hier bin ich jetzt erstmal fertig und liefere das mal so ab, weil sonst ist man da Tage an einem Sound dran. Genau. Also ich würde sagen, ist viel Instinkt dabei.
Das ist dann schon eher umgekehrt, dass wir alle finden, hey, das ist mega gut, ist mega cool und Floris kommt dann, ich muss alle Footstep Sounds nochmal aufnehmen.
Das stimmt.
Ich muss da nochmal drüber und wir sind so, hey, irgendwie, wir haben da noch, wir müssen auch noch ein Spiel fertig machen, also alles gut. Lass das mal so, wir können das dann in einem Jahr vielleicht nochmal überarbeiten.
Genau, es stimmt schon. Ja. Es gibt so ein paar Sachen, wo man die eigene Ehre oder den eigenen Ansporn
die Ehre,
dann hat.
Sehr gut, ja.
Muss man dann voll doch nochmal drüber gehen. Ja, aber es gibt ja auch verschiedene Arbeitsphasen, dann musste man mal Sounds innerhalb von einem 5 Tagen oder so machen und dann ist es vielleicht für den Prozess mal gut, aber dann fürs fertige Spiel müssen wir es nochmal überarbeiten, genau.
Ich habe noch eine Soundfrage, bevor wir wieder ein bisschen breiter zu diesem Spiel zurückkehren und zwar, gibt's denn den Sound, wo du sagst, mein Gott, so ein Scheißgeräusch, ey, bis ich das hatte, es war richtig viel Arbeit.
Im Spiel, meinst du?
Ja, wo du sagst so, boah, da kriegst du auch richtig körperliche Reaktionen, wenn du dran zurückdenkst, weil es einfach so unangenehm war. Gibt's da was? Oder alles easy von der Hand?
Nee, easy würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass also viele Interaktionen, die man im Level tätigen kann, sind nicht so einfach gewesen. Man muss diesem Artstyle gerecht werden und dem ganzen Vibe von dem Spiel. Aber es gibt jetzt nicht keinen, wo ich jetzt hier PTSD bekomme, wenn ich daran denke.
was ist dein Lieblingssound vielleicht?
Mein Lieblingssound? Wenn man das Chicken, es gibt eine, man kann das Hühnchen wegtreten. Also
wir brauchen mehr Kontext.
Das ist also auch ohne Kontext, das ist geil. Ne? Nein, man kann später im Spiel einfach ein Hühnchen durch die Atmosphäre treten und dann landet es irgendwo wieder und da kommt dann ein lustiger Sound. Ich kann ihn nicht beschreiben. Also einfach ein Huhn, das durch die Atmosphäre fliegt und rumschreit.
Na klar, man weiß, wie es klingt. Sehr gut.
Den finde ich lustig.
Das ist auch eine schöne Brücke, über die wir laufen können, um wieder zu dieser größeren Frage zurückzukehren, die mich auch sehr interessieren würde. Ich habe gelesen, aktuell oder zumindest laut der Steam-Beschreibung, über 50 dieser intimen Privatszenen, die man da als Postbotin beobachten kann. Wie entstehen die eigentlich? Also setzt ihr euch da zusammen? Ich kann mir auch vorstellen, ne, dass die eine oder andere Flasche womöglich dabei geöffnet wird, um die... Ne, schuldbewusstes Lachen, sehr gut. Also, wie entstehen diese Ideen? Also mal ohne Witz, weil im Grunde, wenn man so ein Spiel entwickelt, erstmal gibt's ja keine Grenzen. Also man kann ja alles, was man sich so als lustig vorstellt, machen. Also wie bringt ihr da so einen kreativen roten Faden rein, dass das irgendwie doch funktioniert?
Ich denke, das ist eben genau die Schwierigkeit, die du da ansprichst. Ja. Aber ich glaube, Lea ist da unsere Lösung. Also so wie wir jetzt immer vorgegangen sind, ist, wir haben uns zusammengesessen und haben einfach meistens in einem übermüdeten Zustand, zum Beispiel als wir von der Gamescom, wir haben irgendwie 6 Tage ausgestellt, fast nicht geschlafen und sind dann zurückgefahren im Zug, waren völlig übermüdet und hatten dann eigentlich unsere besten 2 Brainstorming-Stunden, weil wir dann einfach eben unser Gehirn abstellen und einfach irgendwelche wilden wären Ideen drauf losschießen und uns kaputt lachen. Und so kommt dann ganz viel Content zusammen und der schaut sich das dann in einer ruhigen Minute nochmal durch und pickt sich da eigentlich dann die Sachen raus, die sie besonders spannend oder kohärent findet. Und wir sind eigentlich sehr froh, eben, dass wir einfach unsere Ideen wie so gegen eine Wand werfen können. Einfach alles mal drauf los, weil es ist keine Idee, ist irgendwie zu komisch, sondern es ist eigentlich, je komischer die Idee ist, desto besser. Und wir werfen dann einfach mal alles gegen die Wand und schauen dann, was kleben bleibt und was sich da eher dann zusammen.
Die Herausforderung ist eher, dass es nicht zu willkürlich wird.
Ja, das glaube ich nämlich. Ja. Jetzt habt ihr schon gesagt, ganz vorhin, es fand ich ja sehr spannend, dass ihr ne lange Zeit zum Beispiel heute wieder über verschiedene Teile des Konzepts gesprochen habt, da ist einiges doch im Fluss, es ist ja auch, also dazu kommen wir dann gleich, wie viel Zeit das überhaupt eigentlich noch hat. Wo ist denn dieses Spiel jetzt eigentlich gerade? Also ist das so, weil wenn man von außen drauf sieht, sieht das alles schon sehr weit fortgeschritten aus. Das ist wahrscheinlich auch die Kunst, es so aussehen zu lassen, aber da ist schon, also es ist schon so viel da und es sieht schon so, also gut und interessant aus. Wie weit ist das Projekt denn jetzt tatsächlich und wie viel ist denn schon in Stein gemeißelt?
Ja, also ich würde mal sagen, wir sind immer noch in der Pre-Production, falls ihr das als Begriff etwas sagt. Also das ist sozusagen das Stadium, das noch ist noch alles möglich. Aber wir sind sehr zufrieden mit, wie das Spiel aussieht. Mhm. Also ich glaube, der Art-Style wird sich nicht mehr verändern. Und wir sind auch sehr zufrieden, wie die ganze Atmosphäre und wie dieser Humor, wie er funktioniert. Also wir haben das Gefühl eben, wir haben ganz viele Punkte, die wir sehr zufrieden sind. Aber wir sind noch bei der Game-Mechanik, es gibt noch so ein paar offene Fragen und ist natürlich dann auch immer die Schwierigkeit, wie macht man aus so einem, also wir haben ja eine Demo, die jetzt die 30 Minuten etwa geht zum Spielen und wie können wir diese auf 2 Stunden, 3 Stunden aufblasen, aber dabei eben diese Spannung und dieses Neugierige und dieses Neue, auch Komische irgendwie aufrechterhalten. Das ist jetzt eigentlich diese Phase, die wir nochmal über die Story gehen und nochmal über die Game-Mechaniken ganz generell, aber ich würde schon sagen, also Tom the Postgirl wird ein Postgirl bleiben und das ganze komische Setting und die komischen Interaktionen werden definitiv so sein und auch der Artstyle wird sich nicht mehr groß ändern, sondern es ist dann eben mehr die Ausführung oder was kann ich jetzt genau machen oder um was geht es denn eigentlich in einem größeren Kontext? Was ist der größere Storybogen, dass wir jetzt doch ein bisschen am Herumtüfteln sind.
Ja. Wie fühlt sich das eigentlich an, an genau diesem Projekt zu arbeiten? Die Frage zieht in den Kontext, dass ihr alleine dieses Jahr eine Reihe von Awards abgesahnt habt. Ich habe es hier mal vor mir nochmal. Also, DEFCOM Indie Award Creative Overkill Winner. Deutscher Entwicklerpreis Ubisoft Newcomer Award Nominee, immerhin. Swiss Games Gamescom Showcase Official Selection. Pro Helvetia Shigat Game Official Selection. Pro Helvetia Check Your Game Official Selection. Und NRW DEFCOM Showcase Official Selection. Ist das so ein Gefühl von, um Gottes Willen, Leute, wir haben hier Gold an der Hand, wir haben eine richtig gute Idee, offenbar landet das hier auf fruchtbaren Boden, jetzt bloß nicht verkacken? Oder wie fühlt ihr euch damit? Also wisst ihr, was ich meine? Wie fühlt sich's an diesem Projekt zu arbeiten an?
Also ich bin immer der Meinung, da bin ich, also ich, schwierig, wir haben noch gar nicht so offen darüber gesprochen, aber ich bin immer der Meinung, dass man sich davon überhaupt nicht beeinflussen lassen sollte. Und dass wir einfach so weitermachen, wie wir es vor den Awards auch gemacht haben. Weil so sind ja die Awards entstanden. Und dass man jetzt nicht sagt, ja, okay, jetzt haben wir hier Gold in der Hand, das finde ich, das ist schon mal eine schwierige Einstellung, glaube ich. Und es ist, was natürlich schön ist, ist eine Bestätigung ist, dass wir wissen, okay, wir sind auf einem Pfad, der anscheinend gefällt und der richtig ist. Aber wir können jetzt hier nicht faul werden und sagen, wir machen es einfach so, sagen jetzt, okay, so wie es ist, ist gut und jetzt machen wir es einfach nur ein bisschen länger, das Spiel, und fertig, sondern ich glaube, wir müssen mit demselben Drive und demselben Bestimmtheit dranbleiben, wie es vorher auch war. Genau.
Ja, ich stimme da Floris überein. Und ich habe auch heute Morgen mit Lea nochmal kurz darüber gesprochen. Und ich denke, für uns ist es mega wichtig eben, dass das Spiel für uns funktioniert.
Ja.
Das ist eben irgendwie dieses Gefühl auch, wie es entstanden ist. Oder Lea hat irgendwie gefunden, hey, Game Design ist nichts für mich. Ich mache jetzt einfach irgendwie noch ein Spiel und ich mache jetzt einfach irgendwas, das mir Spaß macht, irgendwas, das komisch ist, das weird ist. Ich kümmere mich überhaupt nicht drum, wie das ankommt oder wie die Leute darauf reagieren. Und dann ist eben sowas entstanden. Und ich denke, in dieses Mindset müssen wir wie zurückkommen und so ein bisschen diese, hey, es interessiert uns eigentlich gar nicht so viel, gar nicht so fest eben, wie dieses Spiel ankommt gegen außen, sondern wir müssen es für uns so spannend und so interessant machen wie möglich, weil das gefällt offensichtlich auch den Leuten so, wie es ist. Aber wenn wir es dann eben zu fest anzupassen versuchen oder zu fest versuchen, irgendwie nach einer anderen Pfeife zu tanzen, dann habe ich das Gefühl, verliert es so ein bisschen seine Originalität und seine Qualität.
Es ist ziemlich einfach, in so ein Mindset reinzufallen. Wenn man dann irgendwie, je später man im Prozess ist, dann spricht man mit Publishern, mit Producern und die meinen dann auch irgendwie, ja, ihr müsst es irgendwie kürzer machen, die Mechanik, bla bla bla, und hier ein bisschen Story und so. Und dann verfällt man einfach in so einen Gedanken, okay, jetzt müssen wir dem gerecht werden. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg.
Danach wollte ich nämlich auch schon fragen, ne? Also die Auszeichnungen sind das eine und ich finde das auch ein sehr sympathisches Mindset. Zum anderen ja aber auch die, ne, durchaus ja offenbar schon abgelaufenen Gespräche mit Publisher. Man merkt ja dann trotzdem.
Oh Gott, habe ich das viel gesagt.
Naja, könnt ja sagen, so, halt, stopp. Aber ich formuliere es noch kurz aus, ne? Lea wird gefühlt diesen Podcast eh nochmal abnehmen und dann wird nochmal alles. Nein, also was ich sagen will ist,
Sie jetzt.
Also, ne, lassen wir es mal fiktiv. Wenn ihr jetzt auf die Publisher zugeht, wie geht ihr denn, oder lass es mich anders sagen, ich habe auch in der Vergangenheit hier immer wieder Gäste gehabt mit ihren eigenen Spielprojekten, die sich in dieser komischen Lage sahen zwischen, ich weiß, was ich hier habe, Tiny Bookstore zum Beispiel waren vor einiger Zeit hier, die waren auf der Gamescom, ein großes Ding dieses Jahr, die haben gesagt, zum einen weiß ich, was ich hier habe, zum anderen wollen Publisher aber auch was Bestimmtes von mir und diese Balance zu schaffen, die eigene Vision zu erhalten und vielleicht aber doch mit dem Publisher zusammenzukommen, das ist gar nicht so easy. Wie seht ihr euch denn diesen Gesprächen gegenüber, die da vielleicht mal in Aussicht stehen? Also ist das was, wo ihr sagt so, boah, uns wäre es schon wichtig, ne, dass wir den eigenen Kern behalten, aber eben auch doch die Unterstützung durch einen Publisher bekommen. Ihr wollt 100% Indie bleiben, keine Ahnung. Habt ihr da, wie guckt ihr da in die Zukunft? Was könnt ihr verraten?
Das ist ja eine schwierige Frage.
Ja.
Aber ich denke, für uns ist es schon am wichtigsten, dass das Spiel so wird, wie es wir uns vorstellen, ja, weil ich eben, wie schon angesprochen, das Gefühl habe, dass Leas Vision mega neu ist oder sie hat so ein gutes Gefühl dafür, eben irgendwelche Grenzen auszuspüren und irgendwelche Sachen zu machen, die man so noch nie gesehen hat. Und wir sind auch, wir haben mit Publisher geredet an der letzten Gamescom. Es ist momentan natürlich ziemlich schwierig, Publisher zu finden, weil es einfach ganz viele Projekte gibt. Und ich denke, durch das sind wir jetzt auch halt immer noch in den Gesprächen und Publisher sind viel weniger bereit dazu, Spiele zu nehmen, die noch gar nicht so weit in der Entwicklung sind. Also wir sind jetzt zum Beispiel eher noch so ein bisschen zu früh für die meisten. Und ich denke, einerseits eben könntest du das einfacher machen, wenn wir dann unser Konzept haben und sagen, hey, das ist das, was ihr bekommt. Nehmt es oder nehmt es nicht. Und ich denke, wir könnten auch das Spiel ohne finanzielle Unterstützung eines Publishers herausgeben, weil wir eben dieses Modell haben, dass wir alle nebenbei noch arbeiten. Und von dem her nimmt das uns auch so ein bisschen den Druck weg, auf Publisher zu hören oder unser Spiel irgendwie so zu verändern, dass es jetzt in das Portfolio des Publishers XY passt, sondern wir sind da eigentlich sehr sturköpfig und wollen auch, dass die Zusammenarbeit mit dem Publisher so abläuft, dass wir diktieren, hey, das ist das, was wir sehen. Natürlich sind wir immer auf Feedback gespannt und wenn Publisher sagen, hey, das könnt ihr gar nicht machen, weil das ist mega offensive und dann sind wir dann auch froh, das zu hören und sind wir da so, okay, ja, vielleicht habt ihr recht. Das ist dann auch mega fein, aber ich denke eben dieses, wir haben keine Verpflichtungen und Verträge zu unterschreiben und wir sind nicht darauf angewiesen, ist sehr befreiend und denke ich, tut dem Projekt sehr gut.
Ja,
cool. Zum Projekt noch eine letzte Frage. Ihr habt schon immer wieder angerissen, aber wahrscheinlich es ist schwierig davon zu sprechen, wann die Menschen da draußen, die jetzt all das gehört haben, dieses Spiel tatsächlich in die Finger bekommen, oder?
Das ist in der Tat schwierig. Ja. Ich glaube, wir haben uns für 2025 entschieden, so ganz grob, einfach weil wir gerne Zeit haben, jetzt auch das Produkt noch eben zu so einem Konzept zu verpacken, dass es dann auch in einer größeren Ausarbeitung noch funktioniert. Und dann müssen wir das Ganze noch produzieren. Und wir haben das Gefühl, dass es eigentlich eine relativ aufwendige Produktion sein wird, weil wir eben keinen Text haben. Das heißt, wir brauchen für jede Story, für jede Multilinearität, für jede Option brauchen wir eigene Sprites, brauchen wir eigene Frame-by-Frame-Animationen. Also das ist alles wahnsinnig aufwendig zu machen, aber natürlich deswegen auch qualitativ hochwertig. Und dementsprechend können wir noch nicht genau sagen, wann das Produkt dann schlussendlich auch herauskommt. Aber 2025 ist, denke ich mal, eine Schätzung, die wir, glaube ich, schon schaffen könnten.
Schön. Hochspannend. Also ich habe mich ja doll gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben es im Vorgespräch, wenn man das so nennen kann, ja schon kurz nochmal angerissen, beziehungsweise ich habe mich tausendfach entschuldigt, weil es gar nicht so einfach war, diesen Termin hier zu finden, wegen mir vor allem. Aber wir haben es geschafft und ich bin ja so froh. Ohne Witz, ich habe so oft mir dieses Spiel angesehen. Ich bin so froh, drüber gestolpert zu sein und ich bin, also no pressure, aber gespannt, was daraus wird, wirklich. Also das führt nirgendwo mehr hin. Ich wollte das nur nochmal sagen. Ich freue mich einfach, dass ihr das macht, wirklich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ganz toll.
Danke, dass wir da sein durften.
Yes, dankeschön.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Es war eine Wucht. Leute, es war eine Wucht. Das erste Mal Triumvirat hier bei Orkikul trifft. Ihr habt sehr genossen. Ich hoffe, ihr auch. Frage und Ausrufezeichen gleichermaßen. Lasst mir gerne Feedback da, ne? Entweder per Mail, post@orkikul.space oder im offiziellen Discord an beiden Stellen. Seid ihr gern gelesen. So. Und nun wünsche ich euch ein gutes Ausscheiden aus dem Jahr 2023. Mein Gott, war das alles anstrengend. Nächstes Jahr wird es hoffentlich besser. Ich drücke uns allen die Daumen und dann hören wir uns im Grunde schon wieder in 2 Tagen. Denn der Programmplan geht weiter. Es gibt kein Erbarmen. So, tschüss.